Bevor wir starten, eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner. Wenn ihr mal aus Versehen unsere letzte Aufwacherfolge gelöscht habt, kein Ding. Aber was, wenn ihr morgen früh eine Präsentation halten müsst und aus Versehen alles komplett gelöscht ist? Die Telekom hat jetzt ein Angebot, das euch diese Sorgen einfach abnimmt. Das Bundle Microsoft 365 Work and Backup. Work besteht aus den Office-Klassikern, zum Beispiel Outlook, Word und Excel. Für eure Datensicherung sorgt das Skykick Cloud Backup. Das speichert regelmäßig und automatisiert eure Daten, die Präsentation und stellt sie auch wieder her, wenn sie unwiderruflich auf all euren Geräten gelöscht sind. Egal, ob im Homeoffice, im Büro oder unterwegs. Sicherheit heißt beim Work and Backup Bundle auch, jeden Monat automatische Funktionsupdates und 1 Terabyte OneDrive-Speicher in der Cloud. Schaut euch das Telekom-Bundle mal an unter telekom.de/office-365. Und jetzt geht's los mit dem Aufwacher.
Man verbindet ja mit dieser neuen Architektur gleichzeitig eine neue Idee von Oper. Wenn man über 700 Millionen Euro nur für eine Oper ausgeben würde, wäre es selbst in einer, ich sag mal, wohlhabenden Stadt wie Düsseldorf sehr diskussionswürdig.
Obwohl aktuell keine Kultur stattfinden kann, werden gerade einige Kulturbaustellen weiter vorangetrieben. So auch in Düsseldorf. Hier soll zum Beispiel die neue Oper ein Wahrzeichen werden. Und das ist nur eine von vielen Kulturbaustellen in der Landeshauptstadt. Ich bin Julia Marchese. Hi.
Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
Und wir starten in den Bonn Aufwacher wie gewohnt mit den Nachrichten aus Bonn und der Region. Der Bonner Virologe Henrik Streeck hält Ausgangsbeschränkungen für kein effektives Werkzeug, um die Infektionszahlen nach unten zu drücken. In Köln gilt seit dem Wochenende zwischen 21 und 5 Uhr eine nächtliche Ausgangssperre. Der Krisenstab in Bonn will eine solche Maßnahme bislang nicht durchsetzen. Gegenüber dem Generalanzeiger teilt Virologe Streeck die Meinung von Aerosolforschern, dass die Gefahr einer Ansteckung in Innenräumen wesentlich größer sei. Besonders besorgt ist Streeck über das Infektionsgeschehen in sozial schwächeren Regionen. Dort, wo viele Menschen auf beengtem Raum leben, zum Beispiel in Hochhäusern, werden sich die Bewohner bei Ausgangssperren verstärkt innerhalb der Häuser treffen. Wir müssen ihnen Räume schaffen, wo sie sich gefahrloser begegnen können als in den Wohnungen, fordert er. Die Gesellschaft unternehme zu wenig, um die Situation der sozial schwachen Menschen zu verbessern. Diese seien laut Streeck nicht nur anfälliger für eine Corona-Infektion, auch ein schwerer Verlauf durch unerkannte und unbehandelte Vorerkrankungen wie Diabetes oder Herzerkrankungen sei bei ihnen wahrscheinlicher. Seit rund 2 Wochen können Hausärzte Corona-Impfungen verabreichen. Jetzt ziehen Mediziner aus Bonn und der Region eine gemischte erste Bilanz. Unter anderem kritisieren sie widersprüchliche Informationen innerhalb kurzer Zeit und insgesamt zu viel Bürokratie. Außerdem komme es zu Problemen bei der Verteilung des knappen Impfstoffs. Obwohl in den Praxen deutlich mehr Menschen geimpft werden könnten, treffen vielerorts nicht ausreichend Dosen pro Woche ein. Viele Patienten müssen aktuell vertröstet werden. Auf den Wartelisten der Praxen stehen teils mehrere hundert Personen. Die Impfsituation erschwert zusätzlich, dass viele Patienten eine Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff ablehnen. Viele befürchten schwere Nebenwirkungen, obwohl sie nicht zur Risikogruppe gehören. Einige Ärzte haben deshalb zusätzliche Sprechstunden eingerichtet. Wegen des großen personellen und organisatorischen Aufwands für Beratung und Nachbearbeitung kritisieren manche Hausärzte die Bezahlung von 20 Euro pro Impfung als nicht angemessen. Unbekannte Telefonbetrüger haben am vergangenen Freitag mehrere 10.000 Euro von einer 58-jährigen Frau aus Bonn erbeutet. Laut Polizei gaben sich die Kriminellen am Telefon als Staatsanwalt und eine nahe Angehörige aus. Die Anruferin behauptete offenbar, dass sie einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Der vermeintliche Staatsanwalt berichtete, dass sie nun dem Haftrichter vorgeführt werden solle. Um ihr die Haft zu ersparen, brauche sie mehrere 10.000 Euro als Kaution. Von der Polizei hieß es, die 58 Jahre alte Bonnerin habe daraufhin schockiert reagiert und das geforderte Bargeld bei ihrer Bank abgehoben. Das Geld übergab sie demnach an einem vereinbarten Treffpunkt an der Bornheimer Straße in Höhe der Automeile einem Unbekannten. Dieser habe sich als Mitarbeiter der Gerichtskasse ausgegeben und sei im Anschluss zu Fuß davongelaufen. Der Mann soll 30 bis 35 Jahre alt und zwischen 1,55 Meter und 1,60 Meter groß sein. Er habe schwarze, kurze Haare und eine füllige Statur. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose, einem weißen T-Shirt, einer schwarzen Bomberjacke mit roten Applikationen sowie einer schwarzen Kappe mit roten Applikationen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Ein Gitarrenspieler in einer Bar, eine Jazzband in einem Club, ein Orchester in einer Philharmonie, Musik und Gesang. Darauf müssen wir in der Corona-Pandemie verzichten. Und die Künstler können kein Geld verdienen. Weiter vorangetrieben werden in der Zeit allerdings einige Kulturbaustellen. In Köln zum Beispiel wird das Opernhaus saniert und auch in Düsseldorf soll die Oper modernisiert werden. Und das ist nur einer von vielen Kulturbaustellen in der Landeshauptstadt. Darüber spreche ich jetzt mit Lothar Schröder, Leiter der Kulturredaktion der Rheinischen Post. Hallo.
Ja, hallo.
Starten wir mit der Oper in Düsseldorf. Die könnte für 460 Millionen Euro saniert werden oder es könnte für mindestens 700 Millionen Euro einen kompletten Neubau geben. Was spricht denn für den teuren Neubau?
Für den teuren Neubau, so komisch sich das anhört, spricht das Beispiel Köln. Köln hat sich ja dazu entschieden, ein altes Opernhaus, ein altes Schauspielhaus, was architektonisch den Charme der 50er Jahre hat, aber jetzt nichts Grandioses ist, den zu sanieren. Die Kosten fingen an bei 250 Millionen Euro. Mittlerweile wird gemutmaßt, dass man 840 Millionen ungefähr für die Sanierung eines alten Baus bezahlen wird. Zum Hinweis, die viel diskutierte Hamburger Elbphilharmonie hat 826 Millionen gekostet, also weniger als Köln. Und dieses Beispiel vor Augen, glaube ich, hat sich in Düsseldorf die mehrheitliche Meinung und ich finde auch zu Recht gebildet, dass man wirklich jetzt einen Neubau wagt für 700 Millionen Euro. Es wird nicht bei den 700 Millionen bleiben. Keine Frage, der Baubeginn ist erst für 2027 angestrebt nach einer Bürgerbefragung, dass bis dahin die Kosten hochgehen werden. Keine Frage. Aber wenn man das Beispiel Hamburg vor Augen hat, es ist ein großes Wahrzeichen geworden. Keiner redet mehr über die Kosten. Es ist ein Wahrzeichen der Stadt geworden. Und diese Stadt, dieses Wahrzeichen, diese Chance will Düsseldorf jetzt einfach auch ergreifen.
Du hast dich auch mit Düsseldorfs Oberbürgermeister Stefan Keller unterhalten. Für wie wichtig hält er denn so eine Oper in Düsseldorf?
Ja, man verbindet ja mit dieser neuen Architektur gleichzeitig eine neue Idee von Oper. Wenn man über 700 Millionen Euro nur für eine Oper ausgeben würde, wäre es selbst in einer, ich sag mal, wohlhabenden Stadt wie Düsseldorf sehr diskussionswürdig. Man versucht jetzt vielmehr dieses neue Haus zu öffnen. Keller sagt zu Recht, ein so teures Haus, um von 19 bis 22 Uhr zu öffnen, für ein auch noch überschaubares Publikum, das geht nicht. Also es wird gleichzeitig neben dem Architekturwettbewerb werden Ideen gesammelt, wie man so ein Haus für alle Sparten öffnen kann und zwar möglichst von morgens bis abends. Und das heißt auch für möglichst viele Bürger. Es gab ja zugleich den Plan, ein neues Opernhaus im Hafen zu bauen. Das hat natürlich einen ungeheuren Reiz. Wir alle haben Sydney vor Augen. Es gibt in Kopenhagen eine tolle Oper direkt am Wasser. Nun ist der Hafen ein Stück weit weg von der Innenstadt und es gab Pläne mit Booten, mit Fähren, das Publikum rüberzufahren. Davon hat man weitgehend Abstand genommen, obwohl es auch da tolle Architekturpläne gab. Also es sieht so aus, als ob der jetzige Standort realisiert werden würde für einen Neubau, der ein bisschen größer wird als der, der jetzt da steht. Das heißt, von dem klassischen Hofgarten wird ein Stück wohl abgezwackt werden müssen.
Eine weitere Kulturbaustelle ist die eines Bundesinstituts für Fotografie, das entstehen soll. Diskutiert wurde über die Standorte Düsseldorf und Essen. Zuletzt wurde der Standort Essen empfohlen. Düsseldorf will aber nicht ganz aufgeben, oder?
Ja, das Witzige ist, dass es zwei Studien gab. Es gab erstmal eine Entscheidung des Bundestages. Der Bundestag hat sich eindeutig für Düsseldorf ausgesprochen und dann hat das Land und die Stadt sehr schnell reagiert. Beide haben Fördersummen bereitgestellt. Was gar nicht so im Blick war, dass Kulturstaatsministerin Monika Grütters ein zweites Gutachten schon in Auftrag gegeben hatte. Und das Ergebnis war Essen. Jetzt versucht man, die Aufgaben aufzuteilen und Oberbürgermeister Keller hat mir auch im Interview gesagt, wie er sich das vorstellt. Das wäre der Bereich der Archivierung und der Nachlassverwaltung für Essen und die Zukunftsfragen über digitale Fotografie für Düsseldorf. Also wir müssen uns da nichts vormachen. der weitaus attraktivere Teil wird dann in Düsseldorf sein, in einem Neubau, auch möglichst in Rheinnähe. Auch dafür gibt es schon Pläne. Für dieses deutsche Fotoinstitut muss man sich aber keine Illusion machen. Es ist kein Publikumsmuseum. Es ist kein Museum, wo künftig Hunderte oder Tausende von Interessierten durchlaufen werden, sondern es ist tatsächlich eine Forschungsstelle für spezielle Arbeiten und für eine überschaubare Anzahl von Fachmitarbeitern. Dass es irgendwann auch Ausstellungen gibt, schon, aber es ist mehr Renommee, als dass es tatsächlich breite Publikumsmassen künftig anziehen wird.
Herzlichen Dank dir, Lothar, für das Kulturupdate.
Ja, ganz lieben Dank auch. Tschüss.
Eine schöne Radtour durch die Stadt oder die Natur. Das ist in Zeiten von Corona für viele ein neues Hobby geworden. Das Interesse an Fahrrädern und vor allem an E-Bikes ist enorm. Mit der Anschaffung eines E-Bikes stellt sich aber auch die Frage, Versicherung abschließen oder nicht? Worauf man achten sollte und wann es sich lohnt, weiß meine Kollegin Hanna Gobrecht. Sie hat sich das Ganze nämlich mal ganz genau angeschaut und die wichtigsten Infos für uns. Hallo Hanna.
Hi, grüß dich.
Was genau steckt eigentlich hinter dem Begriff E-Bike?
Ja, also mit dem Begriff E-Bike, da verbinden wir eigentlich alle das, was wir im Moment zu Gehäuf auf den Straßen sehen, nämlich ein Fahrrad, das allerdings mit einem Motor bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h unterstützt wird und eine Maximalleistung von 250 Watt hat. Alles, was darüber hinausgeht, das sind sogenannte S-Pedelecs. Da leistet der Motor eine Unterstützung bis zu 45 km/h. Allerdings sind das keine Fahrräder mehr, sondern Kleinkrafträder und die dürfen auch nicht mehr auf Radwegen genutzt werden. Deswegen ist das, was etwa 95% aller elektronischen Fahrräder sind, das sind sogenannte Pedelecs bzw. E-Bikes, wie wir sie umgangssprachlich bezeichnen.
Also ich muss sagen, bei mir im Freundes- und Bekanntenkreis höre ich immer häufiger, dass sich jemand ein E-Bike anschafft. Die große Nachfrage lässt sich aber auch auf dem Markt erkennen, oder? Hast du da mal Zahlen für uns?
Genau, ich habe mal nachgeschaut und zwar beim Zweirad Industrieverband e.V. Der gibt an, dass allein im vergangenen Jahr 1,95 Millionen Elektrofahrräder verkauft worden sind, also fast 2 Millionen. Und das unterstreicht ja auch einfach den Boom, den die Branche im Moment verzeichnet. Immer mehr Leute wollen vielleicht auch weg vom Auto, wollen bewusster auch auf Nachhaltigkeit setzen und ja, wechseln dann aufs E-Bike.
Wenn man sich Elektrogeräte kauft, wird man ja meistens immer dazu gefragt, ob man das Gerät nicht versichern lassen möchte, wenn man jetzt an ein Handy oder Laptop denkt. Wie ist das denn bei E-Bikes? Sollte man das versichern?
Ja, also bei E-Bikes ist es so, das haben jetzt auch die Versicherungen immer mehr gemerkt. Ich habe mich da auch mit einem Experten unterhalten, dass die natürlich auch auf den Zug aufspringen. Also die sehen, dass die Nachfrage nach E-Bikes steigt und wittern da auch so ein bisschen ihr Geschäft. Und wenn man überlegt, dass ein E-Bike in der Anschaffung so durchschnittlich 2.500 Euro kostet, dann sind die Versicherungskosten, die dann da im Jahr auf die Verbraucher zukommen, im Verhältnis ja relativ gering. Und ich glaube, bei einem E-Bike, das dann ja in die Tausenden Euros geht, dann ist es halt umso ärgerlicher, wenn es gestohlen wird oder wenn größere Reparaturkosten anfallen, die halt teilweise von den Versicherungen auch gedeckt werden. Und dann sollte man sich definitiv überlegen, ob sich das lohnt oder nicht.
Was für eine Versicherung kommt denn da überhaupt in Frage?
Also erstmal ist es auch so, das ist vielleicht auch für den Hintergrund ganz gut zu wissen. Ich glaube, die wenigen wissen auch, dass der eigentliche Fahrraddiebstahl an sich auch über die Hausratversicherung abgedeckt ist. Das heißt, wenn mein Fahrrad aus dem Haus oder der Garage oder dem eigenen Keller verschwindet, dann deckt das eine Hausratversicherung ab. Aber so verschwinden halt die wenigsten Fahrräder. Die meisten werden ja dann doch in der Öffentlichkeit geklaut oder in einem gemeinschaftlich genutzten Fahrradkeller. Und ja, da gibt es Versicherungen, die tatsächlich dann sowohl den Diebstahl in der Öffentlichkeit als auch dann Reparaturen, was kleinere Schäden angeht, sei es Reifen, Schläuche oder Bremsen, bis hin zu Versicherungen, wo dann auch die größeren Reparaturen abgedeckt sind. Das kann dann zum Beispiel bei einem E-Bike Schäden an der Elektronik sein oder auch einfach das, was mit dem Akku nicht stimmt.
Was kostet denn so eine Versicherung monatlich? Da habe ich nämlich jetzt gar keine Vorstellung von.
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Pauschal lässt sich sagen, also ich habe da auch mal bei einigen Anbietern geschaut und ein bisschen verglichen. Das geht so bei 70 Euro jährlich los. Und ja, geht dann nach oben bis 110, 120 Euro. Die Preise, die ich jetzt genannt habe, beziehen sich aber auf einen Anschaffungspreis von 2.500 Euro. Also Fakt ist auch, je höher der Anschaffungspreis, desto höher ist auch die Versicherung. Da haben die Versicherer meistens gestaffelte Preise. Und jetzt fragt sich natürlich jeder, wie diese Unterschiede zustande kommen. Das liegt halt dann ganz einfach in den Details, weil wie immer gilt, man sollte das Kleingedruckte lesen. Und ja, die einen Versicherer, die kommen dann nur für 2 Reparaturen im Jahr auf. Bei anderen wiederum ist es dann unbegrenzt und dadurch kommen dann einfach diese Preisunterschiede zustande.
Wenn ich mir jetzt so ein E-Bike kaufe, dann habe ich ja vielleicht noch etwas mehr Zubehör, wie zum Beispiel ein extra Schloss oder ein Tacho. Ist das dann auch versichert?
Ja, da bieten auch einige Anbieter an, dass das auch abgedeckt ist. Das muss allerdings dann auch bei Vertragsabschluss mit angegeben sein. Das heißt, wenn mein E-Bike jetzt, ich bleibe jetzt einfach bei den 2.500 Euro, wenn das der Preis des E-Bikes ist und dann kommen da noch Fahrradtaschen und ein Tacho für insgesamt 100 Euro drauf, dann gilt das schon am Anfang mit in den Anschaffungspreis und ist dann auch abgedeckt tatsächlich.
Ich habe jetzt auch schon häufiger gesehen, dass auch Arbeitgeber ein E-Bike-Leasing anbieten. Worauf muss ich denn dabei achten?
Das bieten immer mehr Arbeitgeber an tatsächlich, auch um ihre Gesundheit der Mitarbeiter unter anderem nachhaltig auch zu fördern. Und da ist es so, dass wenn der Arbeitgeber mir ein solches anbietet, dann ist da meistens auch schon die Fahrradversicherung inklusive, die dann auch der Arbeitgeber zahlt. Und nach 3 Jahren, das ist halt dann auch so ein Vorteil, weil Leasingverträge laufen halt in der Regel 3 Jahre, dann kann man das E-Bike oft auch günstig übernehmen, dann gehört es einem halt selbst. Aber spätestens dann stellt sich natürlich auch wieder die Frage, versichere ich es jetzt selbst oder lasse ich es bleiben? Das muss dann jeder für sich selbst entscheiden.
Vielen Dank für die Infos.
Gerne.
Und diese Themen sind heute außerdem noch wichtig. Die Grünen haben sich gestern entschieden. Parteichefin Annalena Baerbock ist ihre neue Kanzlerkandidatin. Es ist das erste Mal nach 41 Jahren, dass eine Kanzlerkandidatin nominiert ist. Der Kanzlerkandidat der SPD steht schon lange fest. Sie haben Olaf Scholz aufgestellt. Und ob bei der Union jetzt Armin Laschet oder Markus Söder als Kanzlerkandidat aufgestellt wird, diese Entscheidung steht zur Produktion dieses Podcasts immer noch offen. Die Stadt Leverkusen hat erhöhte Sicherheitsmaßnahmen bei der heutigen Beerdigung eines Mitglieds einer Großfamilie veranlasst. Die Stadt befürchtet, dass die nach der Corona-Schutzverordnung zugelassene Zahl von 25 erwachsenen Trauergästen überschritten werden könnte. Bei der Beerdigung eines anderen Mitglieds der Familie am 9. April, ebenfalls auf diesem Friedhof, hatte es keinerlei Probleme gegeben. 14 Jahre nach dem Tod von Jörg Immendorf versucht die Justiz erneut, den Streit um das Erbe des Künstlers zu beenden. Vor dem Landgericht Düsseldorf ist heute eine mündliche Verhandlung angesetzt. Streitparteien sind ein unehelicher Sohn Immendorfs und die Witwe des Künstlers. Heute wird in einer digitalen Pressekonferenz der UNICEF-Bericht zur aktuellen Lage der Kinder in Deutschland vorgestellt. Ein Jahr nach dem Beginn des ersten Lockdowns zeichnen sich demnach massive Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder, Jugendliche und Familien ab. Zum Schluss noch der Blick aufs Wetter. Im Tagesverlauf sind Schauer und einzelne Gewitter möglich, aber es wird etwas wärmer. Die Temperaturen liegen bei 15 bis 18 Grad. In der Nacht ist es dann überwiegend klar und es bleibt trocken bei Temperaturen zwischen 7 und 3 Grad. Örtlich ist auch Nebel möglich, das meldet der Deutsche Wetterdienst. Morgen dann ähnlich, die Höchsttemperaturen liegen bei 13 bis 16 Grad. Im Tagesverlauf sind einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Und das war der Aufwacher vom 20. April. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Dienstag. Ciao.
Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.